Heute bei Das Gleiche in Grün, Friedel Seeleier von GIZ.
Ganz wichtiges Leitbild für uns ist halt, dass wir gleichberechtigte Kooperationen auf Augenhöhe haben. Nicht quasi neokolonial, paternalistisch mit einer vorgedachten Lösung quasi in dem Partnerland in die Kooperation gehen, ja, sondern offen und mit einem systemischen Blick.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Ja, liebe Menschen da draußen, vieles ist neu in 2023 im Allgemeinen. Was sich aber definitiv nicht geändert hat, ist, Moritz sitzt wie immer neben mir. Moritz, verrätst du uns, wen wir heute als Gast haben?
Ja, gut. Hallo Timo. Ich habe heute jemanden mitgebracht, und zwar Friedel Seeleier von der GIZ. Friedel ist Advisor Transport and Climate Change bei der GIZ. Ich nuschel ja manchmal ein bisschen, das ist nicht die GEZ. Das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ein Bundesunternehmen, ein Dienstleister für internationale Zusammenarbeit. Und das ist auch ein ziemlich großes Unternehmen, die haben rund 25.000 Mitarbeitende. Friedel hat einen Master in Politikwissenschaften, Wirtschaftspsychologie von der Uni Bonn, hat dann in London ein paar Jahre gearbeitet zum Thema Carbon Markets und ist jetzt schon seit 13 Jahren bei der GIZ in verschiedenen Rollen im Transportsektor unterwegs in Bonn und in Bangkok. Und kennengelernt habe ich Friedel bei einem internationalen Diskussionsforum der GIZ, das Friedel mitveranstaltet hat im Sommer in Berlin. Und damals hat er mir die Fragen gestellt und ich habe geantwortet und jetzt habe ich gedacht, drehen wir das mal um. Und nutze mal die Gelegenheit, denn Friedel kann nicht nur gut Fragen stellen, sondern hat eigentlich auch selbst viele spannende Erfahrungen zu teilen. Und darum, Friedel, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Sehr gerne. So, du bist Advisor Transport and Climate Change bei der GIZ. Was bedeutet das? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was ist dein Job?
Okay, genau. Ich bin in der GIZ hier in einer unserer zwei Zentralen in Deutschland, in Bonn. Auch einen zweiten Hauptstandort in Eschborn. Und hier bin ich im operativen Bereich der GIZ tätig. Operativ bedeutet in der Umsetzung von Projekten. Ja, die GIZ arbeitet ja schwerpunktmäßig über Projekte. Da gibt es einerseits globale Projekte, die werden in der Regel hier aus umgesetzt, gesteuert mit Länderkomponenten, mit verschiedenen Ländern, die über den Erdball verteilt sind, wo wir dann dafür sorgen, dass die verschiedenen Länder sich auch austauschen und zusammengebracht werden. Neben diesen globalen Projekten gibt es aber, und das ist die Mehrzahl der Projekte, unserer Aktivitäten, der GIZ, viele bilaterale Projekte, die dann in den Ländern umgesetzt werden. Und das ist das, was ich erwähnt, ich war lange Zeit in Bangkok in Asien, was ich in Südostasien gemacht habe, da war ich in den regionalen und in bilateralen Vorhaben eingesetzt. Genau, und was mache ich da? Ja, also ich bin Berater, liefern Fachexpertise zu ihrem Themenfeld. Mein Fokus ist klimafreundliche Verkehrsentwicklung mit einer Vertiefung im Bereich Güterverkehr und Logistik. Wir liefern aber nicht nur Fachexpertise, sondern wir machen auch viel Prozessberatung, Prozessbegleitung. Das heißt, wir begleiten Veränderungsprozesse in unseren Partnerländern und mit den Partnerländern vor Ort. Wir unterstützen Kompetenzentwicklung, Kompetenzaufbau, sprich über Trainings, über Workshops, für die Stakeholder vor Ort in unseren Partnerländern. Wir organisieren aber auch viele Dialogveranstaltungen und Kooperationsformate, um einfach verschiedenste Stakeholder aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam sich darüber zu unterhalten, wie sieht denn eigentlich eine nachhaltige Zukunft aus und was können wir machen, um dahin zu kommen.
Wenn ich an internationale Zusammenarbeit denke, dann ist tatsächlich Transport und Güterverkehr jetzt nicht das allererste, was mir in den Kopf springt. Welche Rolle spielt Transport und Güterverkehr denn so grundsätzlich in der internationalen Zusammenarbeit? Was sind die Formen? Was sind die Zielgruppen? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen, so für so naive Podcast-Hosts wie Timo? Mhm.
Ja, also die GIZ arbeitet natürlich weltweit zu allen möglichen Themen der nachhaltigen Entwicklung, also von Frieden und Sicherheit, Menschenrechte, über Landwirtschaft, Energie ist ein großes Thema und Transport und Stadtentwicklung und Güterverkehr ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber nicht so das riesengroße Portfolio in der GIZ, sage ich mal. Mhm. Und im Verkehrssektor gibt es vielleicht ein paar Dutzend Projekte, die die GIZ weltweit umsetzt und nur ein kleiner Teil davon beschäftigt sich tatsächlich mit dem Thema Fracht und Logistik. Was es aber sehr viel gibt, sind Projekte im Bereich Handel. Also wo unsere Partnerländer darin unterstützt werden, irgendwie am internationalen Handel teilzunehmen, ne, die Chancen der Globalisierung wahrzunehmen, wo es dann um den Abbau von Handelsbarrieren geht. Es gibt auch sehr viele Projekte, die sich mit nachhaltigen Lieferketten beschäftigen. Ne? Also viele der Produkte, die wir hier in Deutschland irgendwie nutzen und haben, ja, die Lieferkette beginnt ja im globalen Süden, beginnt mit Menschen und die Aufgabe der GEZ im Auftrag der Bundesregierung, dort ist es dann ja dafür zu sorgen, dass diese Lieferketten nicht nur ökologisch, sondern auch in sozialer Hinsicht, ne, nachhaltig gestaltet werden. Also dass da gewisse Arbeits- und Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Also keine Ahnung, der Kaffee aus Brasilien oder das Kobalt aus dem Kongo. Das sind so zwei Beispiele, ja, wo wir zu nachhaltigen Lieferketten arbeiten. Also das Handel und Lieferketten. Es gibt aber auch Projekte im Bereich der beruflichen Bildung, wo wir zum Beispiel Mechaniker ausbilden für LKW oder für Busse oder Fahrertrainings, ja, für die Frachtunternehmen. Ist auch eine beliebte Maßnahme, die wir in diversen Ländern unterstützen. Genau, also es gibt insofern neben jetzt dem Herangehenspunkt irgendwie Verkehr und klimafreundlicher Verkehr, was so ein bisschen mein Fokus ist, noch viele andere Kollegen, die auch was mit Logistik zu tun haben und an dem Thema dran sind.
Projekte haben ja meistens einen Auftraggeber. Ich gehe jetzt mal davon aus, und das ist die Fragestellung, aber der typische Auftraggeber für diese Projekte, woran du auch mitwirkst, ist meistens eher die öffentliche Hand, Länder, Kommunen, was auch immer. Aber gibt es auch privat finanzierte Projekte in dem Bereich oder generell ist das querbeet?
Genau, das stimmt. Die GEZ ist ja zu 100% ein Unternehmen im Besitz der deutschen Bundesregierung, ein Bundesunternehmen. Und wir handeln im Interesse Deutschlands, sind aber ein Dienstleister, der jetzt nicht nur für die deutsche Regierung arbeitet. Also 90% oder 80, ich habe gerade die Zahl nicht parat, aber unsere Aufträge stammen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Daneben gibt es dann noch andere öffentliche Auftraggeber, wie zum Beispiel das Deutsche Umweltministerium oder das Ministerium für Wirtschaft und Klima, die ja die internationale Klimaschutzinitiative haben. Also auch darüber bekommt die GEZ zahlreiche Aufträge. So, aber du hattest ja gefragt, können auch andere die GEZ quasi als Dienstleister nutzen? Ja, das gibt es. Also es gibt einerseits die Möglichkeit, quasi die GEZ direkt zu beauftragen als Unternehmen. Das geht dann über unseren privatwirtschaftlichen Arm, International Services. Es gibt aber auch die Möglichkeit von sogenannten Entwicklungspartnerschaften. Also das sind dann privat-öffentliche Partnerschaften, wo ein Unternehmen an uns herantritt und sagt, du, wir möchten da in Land XY geschäftlich tätig werden. Ja, wir stoßen da allerdings vor irgendwie viele Barrieren. Das geht nicht nur uns so, sondern vielen anderen Firmen, die da in dem Sektor tätig sind. Uns wäre daran gelegen, da zu kooperieren und irgendwie das Thema anzugehen. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Logistik. Mit Scania zum Beispiel gab es in Westafrika oder gibt es in Westafrika die West African Transport Academy. Ja, da ist es. Scania stand vor dem Problem, dass es da zu wenig Mechaniker gibt, die also Busse oder LKW, die da rumfahren, warten können. Und genau, dann wurde dann in Kooperation mit der GEZ und auch dann mit einem Zuschuss des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, diese Akademie aufgesetzt, die spezifisch Frauen ausgebildet hat, ja, nicht nur Busfahrerin zu werden, sondern auch ja, die Mechanik zu verstehen und die Wartung übernehmen zu können.
Also das ist halt wirklich tatsächlich ein sehr, sehr konkretes Beispiel. Jetzt kannst du uns noch so einen Überblick über vielleicht zwei, drei andere Cases geben, an denen ihr arbeitet und einfach damit wir verstehen, wie eure Arbeit so aussieht? Was sind die Projekte, über die du am liebsten redest, quasi, die ihr durchgeführt habt?
Also genau, wir arbeiten unter anderem auch in China oder in Mexiko in dem Bereich Güterverkehr. Ich gebe euch kurz ein Beispiel aus China zum Beispiel. Da haben wir zusammen mit dem Smart Freight Center und ein paar anderen Organisationen die Zero Emission Freight Initiative ins Leben gerufen. Das ist ein Forum, das die Bemühungen der Frachtindustrie und auch der Regierungsbehörden und anderen Organisationen bündelt, emissionsfreien Frachtverkehr zu fördern. Ja, und da geht es dann darum, die wichtigsten Interessengruppen in diesem Forum zusammenzubringen, zu überlegen, wie können unterstützende Politiken, Programme und Strategien aussehen und natürlich dann einen Konsens herzustellen unter den Stakeholdern über den gemeinsamen Weg hin zu einem emissionsfreien Güterverkehrssystem. Und das ist ein Beispiel, wo wir quasi vor allem Netzwerk, ne, unterstützen und die Implementierung dann dieses Netzwerk begleiten, schauen, dass da dann alle relevanten Organisationen dabei sind und auch über die Seite mitwirken. Und natürlich dann das auch weitertragen, weil der Job als Berater ist ja immer temporär. Mhm. Und wir haben quasi unseren Job gut gemacht, wenn nachdem quasi unser Beratungsauftrag ausgelaufen ist, die Veränderung sich von alleine trägt, ja, weil die lokalen Stakeholder das Ownership entwickelt haben, ja, oder ein starkes Eigeninteresse daran haben. Ja, dann, das funktioniert ja nur, wenn wir gemeinsam quasi im ständigen Dialog stehen, ja, und die Lösungen nicht quasi von uns kommen, sondern im Dialog entstehen. Mhm.
Genau, jetzt hast du schon quasi beantwortet, was ich als nächstes fragen wollte. Genau, wie stellt man das denn sicher, dass das nachhaltig auch im langfristigen Sinne ist, ne? Nicht nur im ökologischen Sinne. Ist quasi Co-Creation mit den lokalen Stakeholdern und genau, weil sonst anders geht ihr wieder raus und dann fällt es zusammen.
Genau, also es muss halt immer eine Lösung sein, die jetzt von den lokalen Akteursstrukturen erdacht wird, denn die sind ja letztendlich diejenigen, die in der Zukunft die Umsetzung zuständig sind. Und also ein ganz wichtiges Leitbild für uns ist halt, dass wir gleichberechtigte Kooperationen auf Augenhöhe haben, nicht quasi neokolonial, paternalistisch mit einer vorgedachten Lösung quasi in dem Partnerland in die Kooperation gehen, ja, sondern offen und mit einem systemischen Blick. Und da hat man sich am Anfang vielleicht im Projekt sie überlegt, aber die Reise unserem Projekt, was in der Regel über 3 Jahre läuft, kann dann durchaus auch mal einen anderen Weg nehmen. Hm.
Hm. Und wie ist das, wie darf ich mir das vorstellen? Weil das, was du jetzt gerade beschreibst, stelle ich mir tatsächlich sogar schwierig vor, wenn in Europa wir über einen European Green Deal sprechen, über das Lieferkettengesetz und was weiß ich was alles. Und da kommen halt einige Anforderungen halt hoch, die umzusetzen wären. Und wenn man jetzt in Übersee, wo auch immer, diese Sachen halt bespricht, ist dafür, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, Verständnis da oder Unverständnis da, Willingness daran mitzupartizipieren, daran mitzuarbeiten. Wie darf ich mir sowas vorstellen, wenn man darüber halt spricht und im Speziellen im Hinblick darauf, was du gerade sagst, Co-Creation und nicht dann eben mit der Keule kommen und sagen, nee, so muss es jetzt sein.
Mhm. Also jetzt speziell ist in dem Bereich nachhaltige Logistik. Ja, es ist in der Tat manchmal eine Herausforderung zu sagen, hey, grüne Logistik, ja, das ist irgendwie jetzt die neue wichtige Agenda und wir möchten, dass das irgendwie auch zu eurer Agenda wird. Ja, also wenn man so ankommt, dann kommt man wahrscheinlich nicht so weit. Man muss natürlich schauen, dass man anknüpft, ja, an die Prioritäten, die vor Ort schon da sind, ja, an was schon in den Strategien steht, was die Akteure in den Institutionen möchten. Also in vielen unserer Partnerländern zum Beispiel haben wir die Probleme, dass sie sehr hohe Logistikkosten haben, weil die Logistik einfach nicht so effizient ist, weil die Infrastruktur schwach ist, weil die Ausbildung, ja, in der Logistik hinter dem Niveau herhängt, was wir aus Europa kennen. Und ja, es gibt ein starkes Interesse natürlich, die Logistikkosten zu verringern, die Logistikperformance zu verbessern. Und daran können wir ganz gut anknüpfen, ja, an dieses Interesse irgendwie. Wir müssen was machen in der Logistik, wir müssen daran arbeiten, weil nur mit einer guten Logistik, ja, kommen wir wirtschaftlich voran. Das ist irgendwie das Rückgrat, ja, einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Und da kann man natürlich dann auch gut, ja, Themen wie die Multimodalität oder Ausbildung in Richtung Nachhaltigkeit unterbringen.
Und wie sieht es im speziellen Fall der Transparenz da aus? Wir haben ja im European Green Deal viele Sachen verhaftet, die halt auf Lieferkettentransparenz halt aus sind, dass wir halt irgendwann mal in Zukunft in den Läden, wenn wir was kaufen, auch die Lieferkette quasi in unseren Händen halten, indem wir halt einen QR-Code anscannen und dann alle Daten halt irgendwie bekommen. Das bedingt aber halt eine extreme Transparenz auf allen Seiten, ne? Also sowohl eben dort, wo die Lieferkette beginnt oder sagen wir mal, produziert wird, plus eben dann die Lieferkette bis halt hin zum Endkonsumenten in den Shops. Wie sieht's mit der Transparenz da aus? Ist das ein sehr schwieriges Thema?
Mhm. Also eine Herausforderung ist natürlich der große Mangel an Daten, ja, der, vor dem wir auch immer stehen, für die Regierung, das ist ja meist unser Hauptcounterpart, gar kein Detailwissen da ist, ja, wie hoch sind denn eigentlich die Emissionen in dem Sektor? Es gibt natürlich eine Vorstellung für CO2 im Verkehrssektor, aber wie hoch sind sie jetzt spezifisch im Güterverkehrssektor? Also da, manche Länder haben diese Daten, aber nicht unbedingt alle. Und wenn man dann noch tiefer bohrt, ja, auch nicht besonders detaillierte Daten. Also, und genau, es gibt aber Länder, in denen wir auch zu dem Thema direkt beraten. Ein Beispiel hier ist Mexiko. Da gibt es ein Projekt zum nachhaltigen Transport, gefördert vom BMZ, das gemeinsam mit einem lokalen Trainingsinstitut einen Kurs anbietet, ja, zur Emissionsberichterstattung und Emissionsmessung nach dem GLEC-Framework. Das ist auch eine Partnerschaft wieder mit dem Smart Trade Center, wo ja interessierten Unternehmen dieser Kurs umsonst angeboten wird, weil das eine Barriere ist, dass die Firmen sagen, wieso soll ich dafür Geld ausgeben? Aber dadurch, dass wir das quasi sponsoren, gibt es dann doch Interesse. Und genau, diese Firmen werden dann nicht nur beigebracht, wie funktioniert das eigentlich irgendwie, was muss ich dafür messen, wie messe ich das, sondern entwickeln darauf auf Basis ihrer Daten dann auch Strategien, ne, was sie im eigenen Unternehmen tun können. Die Herausforderung da ist natürlich, speziell in Mexiko zum Beispiel, 97% der Unternehmen sind kleine Betriebe, ja, Kleinstbetriebe. Also das kennt man ja auch aus Europa aus, aber in vielen unserer Partnerländern ist das noch extremer, dass irgendwie der Markt zu allergrößten Teil aus solchen kleinen mittelständischen Betrieben besteht. Und die haben oft nicht die finanziellen Mittel, ja, um irgendwie sich neue Technologien zu beschaffen oder an einem Kurs auch teilzunehmen, haben begrenzte administrative Kapazitäten. Ja, sagen zum Beispiel, warum soll ich jetzt meinen Fahrer 2 Tage lang in einen Kurs schicken? Der muss fahren. Ja, wenn der 2 Tage ausfällt, dann habe ich 2 Tage lang kein Geschäft. Also die Opportunitätskosten, ja, von Training sind da eine Barriere. Und genau, dadurch, dass wir diese Kurse halt anbieten und auch einbringen in das Curriculum der lokalen Trainingsinstitute, hoffen wir halt, dass diese Lernangebote dann auch in Zukunft verankert sind.
Wir sprechen ja hier im Podcast hauptsächlich über die Situation in Deutschland, vielleicht dann noch manchmal mit den angrenzenden Ländern in Europa. Du bist jetzt quasi unser erster, also nicht internationaler Gast, aber ein Gast mit einer größeren Perspektive. Und jetzt ist die Frage vielleicht unfair und dann darfst du die auch wieder einfangen. Aber wenn wir dich jetzt mal hier haben und du hast schon so viele Beispiele von unterschiedlichen Kontinenten gebracht, wie ist denn die Situation rund um grün nachhaltigen Transport global? Riesige Frage. Ja. Schon
mal vor. Riesige Frage, genau. Also da wird mir manchmal auch schwindelig, wenn man sich da irgendwie die Projektionen anschaut, wie die Zukunft aussehen könnte. Also ich glaube, das International Transport Forum sagt, dass allein in Asien das Güterverkehrsvolumen um 300% wachsen wird bis zum Jahr 2050. Oder in Lateinamerika wird es sich verdoppeln. Und mit diesem Wachstum des Güterverkehrsaufkommens wachsen vielleicht auch die Emissionen, wenn wir da nicht als Weltgemeinschaft irgendwie was gegen tun. Und deswegen ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und davon müssen wir genau nicht nur unsere Partner überzeugen oder im Dialog mit ihnen dabei sein, sondern natürlich auch unsere Geldgeber.
Wenn wir nicht was dagegen tun, und da hake ich natürlich ein, was können wir denn tun? Denn der Ausblick ist ja tatsächlich, wenn du jetzt überlegst, dass dieses Wachstum hauptsächlich durch Fossil Fuels dann bedient wird, die Treibstoffnachfrage zumindest mal kurz mittelfristig, na, dann kann der Verkehrssektor ja allein alle Klimaziele reißen, wenn man da nicht schafft, ganz hart umzusteuern. Und erwarten wir nicht, dass du die Lösung hast, weil sonst wären wir wahrscheinlich schon auf dem Weg, die zu implementieren. Aber was sind denn aus deiner Sicht die wichtigen Hebel, die man ziehen kann und sollte, um da so ein bisschen gegenzusteuern?
Also in der GEZ schwören wir ja auf den Vermeiden, Verlagern, Verbessern-Ansatz. Nicht nur im Personenverkehr, sondern natürlich auch im Güterverkehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter erläutern muss. Vermeiden, Verlagern, Verbessern. Gerne. Also vermeiden natürlich, im Güterverkehr bedeutet das, vielleicht Leerfahrten einzusparen, Routen zu optimieren, Auslastung zu verbessern, verlagern. Ja, zu dem Thema arbeiten wir auch in diversen Partnerländern, also auf die Schiene vor allem. Ein Beispiel ist hier China, das sehr viele Güterverkehrszentren, also multimodale Zentren im Land etabliert und da beraten wir sozusagen zu gemeinsamen Standards, damit diese Infrastrukturinvestitionen besser vorankommen und die Kooperation zwischen den Zentren besser ist. Und genau. Und zum Schluss verbessern, das betrifft natürlich dann die Fahrzeuge selbst, ja, die Lkw. Elektrifizierung ist hier ein Thema. Also wir arbeiten in verschiedenen Ländern, zum Beispiel im urbanen Kontext, ja, zur Elektrifizierung, aber auch Ladezonenmanagement, genau, spritsparendes Fahren, ja, hatte ich ja schon erwähnt, ist da eine Maßnahme, an der wir vielfach tätig sind. Ob das dann jetzt alles ausreicht, ja, schwer zu beurteilen, aber das sind jetzt so ein paar Beispiele für Interventionen, an die wir konkret vermitteln.
Macht ihr denn dann in dem Zusammenhang auch Beratung für Infrastruktur? Also das eine ist ja die wachsenden Zahlen, die du gerade genannt hast, auf die bestehende Infrastruktur zu projizieren und dann festzustellen, okay, da wird es ein Problem geben, das kann kollabieren. Das heißt, mit der Politik vor Ort dann darüber zu sprechen, wir müssen auch eine Infrastruktur hier bauen, die das ein Stück weit abfedert, soll heißen Ausbau der Schiene beispielsweise. Also es ist jetzt so ein bisschen dann in die Infrastruktur halt hinein. Macht ihr in dem Fall auch irgendwelche Workshops, Beratung und Aufklärung?
Genau, das ist auch ein Handlungsfeld, Beratung zur Infrastrukturentwicklung, zu vor allem Korridorentwicklung, grenzüberschreitende Korridore oder auch Landeskorridore im Land. Da gibt es zum Beispiel ein großes Projekt in Afrika, gibt es quasi einen langen grenzüberschreitenden Verkehrskorridor, den die Afrikanische Union gemeinsam mit verschiedenen Gebern und anderen Organisationen umsetzt. Und da beraten wir sozusagen zur Planung von Infrastrukturprojekten, von also Straße und Schiene in Indien. Indien hat einen neuen nationalen Logistik-Masterplan, möchte da die Verkehrswegeplanung vollkommen auf neue Füße stellen, ja, technisch optimieren und hat da großes Interesse, wie macht ihr das denn eigentlich in Deutschland? Weil die Wahrnehmung im Ausland ist, auf Deutschland ist der Logistik-Weltmeister, ist bei den Rankings immer irgendwie unter den Top 5. Was ist da das Erfolgsrezept? Das interessiert dann auch Indien und deswegen versuchen wir da quasi das deutsche Know-how den zu vermitteln oder der anzubieten.
Wenn es jetzt um den Verkehr geht, gibt es ja nun, wir reden hier über Güterverkehr, es gibt aber einen sehr großen Sektor daneben, über den wir hier eigentlich nie reden, nämlich den Personenverkehr. Und hier in Deutschland oder in Europa in allen Diskussionsformaten kommt mir das immer sehr getrennt vor, dass die Communities sehr isoliert voneinander sind, wenig Austausch passiert und es dann immer, wenn es mal eine Berührung gibt, immer so, ah ja, stimmt, das ist ja spannend, ihr macht ja genau das Gleiche wie wir eigentlich auch. Und das siehst du ja auch, finde ich, im Verkehr, also wenn wir das Aufregendste, was hier so diskutiert wird, ist ja mal, wir packen Pakete in die Straßenbahn oder so, wo sich das denn wirklich mal überschneidet. Wie ist das denn international? Also du warst in Bangkok viele Jahre, das ist jetzt ein Ballungsraum, der mal deutlich kompakter ist als hier in Hamburg zum Beispiel oder wahrscheinlich Bonn, wo vielleicht die Notwendigkeit viel größer ist, das gemeinsam zu denken oder wo man weiter früher anfängt, das quasi als ein System zu verstehen. Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung, dass es sehr getrennte Communities in Deutschland sind, gar nicht so richtig. Aber wie sieht das aus deiner Erfahrung aus? Ist das eins oder gibt es da größere Überschneidungen als jetzt hier in unserem Diskurs in Deutschland und Europa?
Nee, es ist nicht auf keinen Fall eins. Ja. Also ich würde es auch eher getrennt beschreiben. Die Community im nachhaltigen Güterverkehr ist in den Ländern, wo ich Erfahrung habe, auch längst nicht so groß wie hier. Der Diskurs ist noch ein paar Jahre hinter dem, was wir hier in Deutschland haben, aber also ich beobachte trotzdem, ja, dass die Agenda in vielen Ländern, wo ich schon mal war oder mit Leuten spreche, angekommen ist. Und der Diskurs beginnt, ja, weil es tatsächlich eine Nachfrage gibt, ja, nach klimafreundlicher Logistik. Die Länder haben sich ja auch Ziele gesetzt, ja, im Rahmen des Pariser Abkommens. Diese Ziele kommen dann langsam auch jetzt in der Transportindustrie an. Das Bewusstsein irgendwie, da müssen wir beitragen. Wir haben da einen Fußabdruck und da stehen wir in der Verpflichtung.
Du hast mich damals in der Diskussionsveranstaltung am Ende gefragt, oder das war zumindest eine Option für die Abschlussfrage und ich glaube, ich habe sie nicht beantwortet, weil ich nicht gewusst hätte, was ich sagen soll. Es war so im Sinne von, was kann die Welt von Deutschland lernen? Und das möchte ich jetzt umdrehen. Was kann denn aus deiner Erfahrung, das, was du gesehen hast, was können wir denn mitnehmen für unsere Verkehrsplanung, Entwicklung aus anderen Regionen, wo Dinge vielleicht aus irgendwelchen Gründen schneller, besser, einfacher funktionieren? Oder was sind Beispiele, die dich besonders beeindruckt haben aus der Vergangenheit?
Ja,
die ist tough, die Frage, ne? Deswegen, jetzt sind wir even.
Ja, also es gibt in vielen Partnern also Innovationen, ne, auch im Güterverkehrsbereich, die ja, über die wir in Deutschland gar nicht so sehr sprechen. Zum Beispiel in Indien, da bin ich irgendwie dem Thema Battery Swapping, ja, im Bereich LKW auf der letzten Meile begegnet, also für Lieferfahrzeuge. Das ist ein Diskurs, der irgendwie, habe ich hier noch nie gesehen. Ja, oder das Thema Trucking as a Service, mit dem auch sehr viel diskutiert. Habe ich hier in Deutschland auch noch nie quasi als Begriff gehört. Was auch in vielen unserer Partnerländern ähnlich ist wie in Deutschland, ist es, dass es das Thema sehr beliebt bei Startups ist. Also in Afrika zum Beispiel ist eine sehr florierende Startup-Landschaft, hunderte von Startups in dem Bereich Logistik, in Kenia zum Beispiel, ja, wie das Silicon Valley Afrikas, die jetzt nicht nur im Bereich Personenverkehr, sondern auch im Bereich Güterverkehr, manche irgendwie in beiden Bereichen, ja, Dienstleistungen anbieten, also Frachtbörsen, Ride-Hailing-Angebote, die nicht nur Personen mitnehmen, sondern auch Güterverkehr anbieten. Da, ich weiß nicht, da kenne ich mich in Deutschland nicht genug aus, ob dann vielleicht manche Länder schon weiter sind oder ganz andere Innovationen haben, die für Deutschland vielleicht auch interessant sein können, aber da bewegt sich sehr, sehr viel.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt. Was man jetzt sieht in dem ganzen Kontext von nachhaltigerem Transport oder Lieferketten insgesamt, ist ja jetzt gerade so ein Aufpoppen von Regulierung und von ganz, ganz verschieden. Ne? Also wir haben jetzt gehört, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Kontrollgesetz als eine Ausprägung. Es gibt die Erweiterung des Trading Systems für Emissionen. Also da gibt es einfach eine ganze Menge von Rahmenbedingungen, die entweder schon geschaffen sind oder in den nächsten Jahren quasi in Effekt kommen in Europa, aber auch darüber hinaus. Was für eine Rolle spielt in eurer Arbeit jetzt in den Projekten dieser Aspekt der Regulierung? Und ist das quasi so ein inhärenter Teil davon, dass es da viel darum geht, quasi Rahmenbedingungen in den Ländern zu schaffen, mit zu schärfen, die dann weitere Entwicklungen in die Richtung ermöglichen? Oder ist es tatsächlich eher auf der operativen Ebene, auf der ihr arbeitet und keine Ahnung, geht es wirklich um, wie bringe ich von Güter von der Straße auf die Schiene, ohne jetzt da die Rahmenbedingungen vielleicht zu ändern?
Nee, also eher Ersteres, genau, die Politikberatung und Beratung von politischen Entscheidungsträgern ist viel mehr unser Kerngeschäft, ja, als jetzt die konkrete Zusammenarbeit mit der Transportindustrie oder dem privaten Sektor. Unsere Teams, ja, in den Partnerländern, 70% der Kollegen, die in der GEZ arbeiten, sind ja Menschen mit einem nationalen Arbeitsvertrag, die dann oft auch direkt quasi in Regierungsbehörden, also beim Partner direkt sitzen, ja, und dann da ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut haben zu den politischen Partnern in dem Ministerium oder anderen Behörden. Und ja, Tag für Tag, ja, im Kontakt, im Dialog stehen und beraten, dadurch auch sehr gut verstehen irgendwie, wo denn jetzt bei unserem Partner vor Ort der Schuh drückt, ja, was genau brauchen die, was für Lösungen passen hier. Da geht es natürlich dann immer um, oder meistens um Regulierungsfragen. Speziell im Bereich Logistik, ja, ist eine Herausforderung, dass das Thema oft gar nicht so direkt einem Ministerium oder einer Behörde zugeordnet ist, ja, sondern dass die Verantwortung da sehr verteilt ist und dann im schlimmsten Fall sich keiner richtig zuständig fühlt oder viele, ja, irgendwie mitreden wollen. Das heißt, gerade da kommt es darauf an, irgendwie horizontal die Akteure, ja, an einen runden Tisch zu bringen und Dialog zu ermöglichen. Und das ist halt eine Aufgabe, die oder eine Rolle, die wir als GEZ dann gerne und oft übernehmen.
Wie lange dauert so im Schnitt ein Beratungsprojekt, was du da so leitest? Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich verglichen zu komplett Privatwirtschaft ein bisschen länger dauert, aber so Pi mal Daumen.
Der Klassiker ist 3 Jahre, ne, ein Beratungsprojekt. Mhm. Das ist, genau. Und es verfolgt natürlich immer quasi im Auftrag, ja, des Partnerlandes von außen. Ja, wir unterstützen bei der Problemlösung, machen das natürlich professionell, ja, also auf Basis unserer jahrelangen, ja, Erfahrung, jahrzehntelang Erfahrung. Und genau, oft oder manchmal gibt es auch noch eine Folgephase nach den 3 Jahren.
Friedel, das war sehr interessant. herzlichen Dank. Es ist immer spannend, den Fokus so ein bisschen zu erweitern von quasi dem Blick hier aus meinem Büro auf die Straße, wo irgendwie der Laster fährt, wo ich sofort denke, wie mag so der Reifendruck sein oder so, von den ganz kleinen Dingen auf eine deutlich größere internationale Ebene. Und gerade der letzte Punkt, die Zuständigkeit, ne, ist ja wirklich ein spannender Punkt und eine Frage, die, worüber man vielleicht gar nicht so nachdenkt. Wenn man in Deutschland vielleicht die Möglichkeit hat, sich über die Aktivitäten von einem einzelnen Ministerium dann zu beklagen oder gut zu finden oder wo auch immer, was auch immer. Und in anderen Kontexten ist die Zuständigkeit überhaupt nicht klar oder weit verteilt. Und da ist erstmal der erste Job, allein einen Tisch zu bringen und abzustimmen. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für viele weitere erfolgreiche Rahmensetzungen in Ländern um die Welt und letztlich drücken wir auch die Daumen, dass ihr viel dazu beitragen könnt, dass die Projektionen vielleicht nicht ganz so düster enden, wie man vielleicht jetzt erwarten mag. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön.